Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben Heiligabend. Das ist natürlich für uns auch ein Grund, uns mit Weihnachten zu beschäftigen. Und ganz speziell wollen wir heute uns nach Bethlehem begeben. Bethlehem ist ein ganz wichtiger Ort, ist nicht nur der Ort der Geburt Jesu, das ist natürlich ganz zentral. Bethlehem spielt auch in der biblischen Vorgeschichte von Weihnachten immer wieder eine Rolle. Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, ihm ist es wichtig, diese Vorgeschichte und die Bedeutung des Ortes Bethlehem in Israel aufzuzeigen, um eben dann auch auf diesen heutigen Tag hinzuführen. Und wie man auch heute in Bethlehem Orte finden kann, wird uns Pater Franz von Sales erzählen, die einen in dieses Weihnachtsgeschehen mit hineinnehmen. Pater Franz von Sales ist ein erfahrener Pilgerführer im Heiligen Land, der Sie gerne an diese Orte in Bethlehem führen möchte. Pater Franz, herzlich willkommen in Bethlehem.
Dankeschön.
In Bethlehem, das stimmt natürlich nicht. Sie sind mit der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus, Nikopolis, das ist genau zwischen Tel Aviv und Jerusalem, ziemlich genau mittendrin. Und ich habe Sie in Bethlehem begrüßt, weil ich verbinde Sie jetzt einfach schon so mit unserem Thema, dass Sie uns von Bethlehem erzählen. Sie können natürlich über das ganze Heilige Land sprechen. Wie ist denn das zurzeit? Jetzt in diesem Jahr mussten wir ja leider auch die Pilgerströme, die Pilgermöglichkeiten waren ja fast nicht mehr vorhanden. Können Sie da kurz ein bisschen was zu sagen, wie diesem Jahr für Sie war?
Seit März ist hier ja gar nichts mehr los, also seit dem großen Lockdown. Und seitdem ist auch jegliche Einreise für Nicht-Israelis komplett unterbunden. Das heißt also, seit März ist hier Schicht, was Tourismus und Pilgerfahrten und so weiter anbelangt. Das heißt, alle Orte sind wirklich wie ausgestorben, zum Teil auch dann geschlossen, weil bei manchen Orten, die können gar nicht dann so betreut werden durch den Sicherheitsdienst und sowas. Also haben die Leute, die das normalerweise machen, haben beschlossen, dass es zu ist. Und die großen Kirchen, das kommt immer darauf an, was möglich ist und was auch erlaubt ist. Ich habe gerade noch mal gehört, dass jetzt ab Sonntag hier wieder ein dritter Lockdown stattfindet, auch der natürlich dann sehr schwierig ist. Also im Moment sind hier keine Leute, keine Pilger und also nur Einheimische oder Leute, die hier leben, die an die Orte gehen oder dort beten. Das ist natürlich eine ganz andere Sache als die großen Pilgerströme noch im März oder im Februar.
Also auch für Sie dieses Jahr ein ganz anderes Jahr, wie Sie es sonst gewohnt waren. Und es ist ja auch...
Ja, dieses Jahr alles ist anders. Wir sind eigentlich normalerweise immer nach Bethlehem gegangen, auch heute Nacht. Das geht gar nicht. Also weil einfach die Messen nicht stattfinden können und alles restriktiv ist. Also insofern sehr schwierig. Aber gut, das ist vielleicht mal eine Gelegenheit, das anders zu leben. Viel tiefer.
Sie sind seit 22 Jahren in Israel, also wirklich eine lange Zeit, ja. Und haben dort eben diese Lebensgemeinschaft der Seligpreisungen, die seit kurzem nicht mehr Laiengemeinschaft sind, sondern anerkannt sind als kirchliche Familie von dem geweihten Leben nach Diözesanrecht, wo eben Brüder, Schwestern, Laien eben nach diesem offiziellen kirchlichen Familienrecht leben dürfen. Das ist vielleicht eine wichtige Information für einige Hörer und Hörer. Und wichtig auch, Pater Franz von Sales wird Israel tatsächlich verlassen. Was wird denn auf Sie zukommen, Pater Franz?
Ja, im neuen Jahr werde ich mich aufmachen, zurück zu den zweiten Wurzeln zu gehen. Die ersten Wurzeln sind jetzt hier in Israel, die zweiten Wurzeln sind in Deutschland. Ich komme nach 30 Jahren nach Deutschland zurück, wo mir die Gemeinschaft ein neues Projekt anvertraut hat. Wir haben dort ein Projekt, eine Neugründung im Bistum Paderborn. Da sind wir schon, aber wir werden in die Stadt ziehen, wo ein Kloster frei geworden ist. Dieses Kloster werden wir übernehmen, um dort ein geistliches Zentrum aufzubauen in der Stadt. Das ist also eine ganz große, schöne Herausforderung auch. Deshalb werde ich dann von Israel gehen, meine Zelte abbrechen und dann wieder mal nach Deutschland zurückzukommen. Das ist also der Plan.
Ja, des einen Leid ist des anderen Freud. Also freuen wir uns für die Paderborner, dass da auch was Neues entsteht. Und aber heute genießen wir es nochmal, mit Ihnen über das Heilige Land zu sprechen, ganz besonders über Bethlehem. Pater Franz von Sales, Sie haben einen Vortrag vorbereitet zu diesem Thema Bethlehem, Weihnachten im Heiligen Land. Ich darf Sie bitten, diesen Vortrag nun zu halten.
Gerne. Also, liebe Hörer und von Radio Horeb, liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich mit Ihnen an diesem Tag, diese diesen Schritt machen zu können, nach Bethlehem zu gehen, so virtuell. Und das ist schon sehr wichtig, auch dass wir das tun. Shalom, heute Abend feiern wir Weihnachten. Sicherlich in diesem Jahr sehr anders als all die anderen Jahre vorher. Und für viele wird die normale Weihnachtstradition der Familie dieses Jahr nicht so sein wie immer. Schade mögen die einen sagen, denn Tradition ist eben die Wiederholung geliebter Vorgänge. Aber es kann auch dieses Jahr mal eine Chance sein, neu und tiefer in das eigentliche Weihnachtsgeschehen zu kommen. Wir alle kennen die Weihnachtsgeschichte im Lukas- und im Matthäusevangelium, erinnern uns an Krippenspiele, haben unsere Hauskrippe oder irgendwelche grandiosen, wunderbaren Krippendarstellungen vor Augen. Ja, Weihnachten ist das Fest, das uns seit früher Kindheit sehr geprägt hat. Leider wird die Weihnachtsstimmung auch von vielen oberflächlichen Dingen bestimmt und seit etlichen Jahren fängt Weihnachten bereits im November an durch die Weihnachtsdekoration in den Städten und Läden und dann geht diese Stimmung noch weiter bis zum zweiten Weihnachtstag und hört dann abrupt auf. Liturgisch gesehen fängt sie allerdings erst dann einmal an und wird durch verschiedene Feste geprägt bis hin zum Dreikönigstag am 6. Januar und der Taufe des Herrn am darauffolgenden Sonntag. Dies ist eigentlich die Zeit, um sich der Erscheinung, der Offenbarung des fleischgewordenen Wortes bewusst zu machen. Und eigentlich wird dieser Zyklus auch erst am 2. Februar mit der Darstellung des Herrn im Tempel beendet. Dies so als Einführung. Ich möchte Sie nun mitnehmen nach Bethlehem, wo Christus geboren wurde, und auch gemeinsam mit Ihnen diesen Ort und viele der dazugehörigen Bibelstellen aufleuchten lassen. Somit können wir einerseits tiefer verwurzelt werden in das Geheimnis der Treue Gottes, der sich offenbaren will und uns retten und erneuern will durch Christus. Und andererseits sich auch bewusst zu machen, dass es eben einen wirklich historischen Ort gibt und die ganze Weihnachtsgeschichte eben kein Mythos ist. Etliche der Texte, die wir nun noch einmal gemeinsam durchgehen, haben wir bereits in der Adventszeit gehört. Wenn ich mit Pilgern nach Bethlehem gehe, frage ich sie im ersten Impuls meistens, wann man denn zum ersten Mal in der Bibel von Bethlehem spricht. Es ist immer sehr interessant, herauszufinden, wann ein Ort, ein Thema oder eine Person zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird. Also, was ist Ihre Meinung? Wir gehen in das Kapitel im Buch Genesis, Kapitel 35, Vers 16. Und zwar haben wir da den Tod von der Rachel. Ich lese das mal eben kurz an. Sie brachen von Bethel auf, nur ein kleines Stück Weg war es noch bis Ephrata, als Rachel gebar. Sie hatte eine schwere Geburt. Als sie bei der Geburt schwer litt, redete ihr die Arme zu, fürchte dich nicht, auch diesmal hast du einen Sohn. Während ihr das Leben entfloh, denn sie musste sterben, gab sie ihm den Namen Ben-Oni, Unheilskind. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin, Erfolgskind. Als Rachel gestorben war, begrub man sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Also das ist der Bericht des Todes von Jakobs zweiter Frau Rachel. Zur Erinnerung, Jakob hatte sich bei seinem Onkel verdingt, um Rachel zu heiraten, musste aber zuerst die ältere Schwester Lea heiraten und dann erst Rachel. Beide Frauen haben ihm Nachkommen geboren, Lea, die nicht so sehr Geliebte, 6 Söhne und eine Tochter, Rachel, die geliebte Frau, 2 Söhne. Und dazu noch 4 Söhne von den 2 Mägden. Also es war richtig so eine Kompetition. Die Söhne Rachels sind Josef und Benjamin. Bei der Geburt des Letzteren stirbt sie an der Straße nach Ephrata, wie wir gerade gehört haben, und wird dort begraben. Ihr Grab gibt es bis heute noch. Und dieser Ort ist für das Judentum ein sehr, sehr wichtiger Wallfahrtsort, weil man geht dort dahin, um dort für Kindersegen zu bitten. Nun die Bedeutung von Bethlehem selber. Bethlehem, das Beth ist das Haus, Lechem Brot, Haus des Brotes. Und da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte im Alten Testament, die das auch gut zeigt. Und zwar sind wir da im Buch Ruth. Dieses Buch Ruth finden wir mit seinen 4 Kapiteln direkt nach dem Buch der Richter. Das heißt also gerade die Zeit, wo das Volk Israel in Israel angekommen ist und vor dem Buch Samuel. Es handelt sich um die Geschichte einer Familie, die Bethlehem verlässt, weil dort gerade eine Hungersnot ist. Auch das lese ich mal eben kurz an. Das ist immer gut, im Text auch zu hören. Das ist das Buch Ruth, Kapitel 1. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Noemi, seine beiden Söhne hießen Machlon und Kichlon. Sie waren Ephraititer aus Bethlehem in Judäa. Ja, und was passiert dann? Sie sind dann in Moab, das ist also das heutige Jordanien. Sie haben also den Weg genau zurückgemacht, was man eigentlich damals nicht machen sollte, eben nicht aus dem gelobten Land zurückzugehen. Die beiden Söhne heiraten dort, die bleiben da recht lange und alle Männer sterben. Ja, sie bleiben dort 10 Jahre lang, glaube ich, steht da. Und eine der Frauen, die geheiratet worden sind, ist die Ruth. Und sie ist eigentlich die Hauptperson. Also die Ruth, die fremde Frau, die sich dann zum Judentum bekehrt. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte, als dann die Noemi, also die Frau von dem Elimelech, wieder zurückgehen will, will sie ihre beiden Schwiegertöchter loswerden. Und dann geht die eine weg und Ruth sagt, nein, ich bleibe bei dir, dein Volk wird mein Volk, dein Glaube wird mein Volk, mein Glaube, und da, wo du hingehst, gehe ich hin. Also sie bleibt bei ihr. Und dann haben wir also eine schöne Geschichte eigentlich, die dann geschieht. Sie kommen dann nach Bethlehem, das lese ich auch eben kurz an. Als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die Frauen sagten, ist das nicht Noemi? Ja, und dann sind sie da wieder in Bethlehem zurückgekommen, aber als total gebrochene, kaputte Familie, weil ja eben keine Nachkommen da sind. Was nun passiert, ist eben diese Beziehung zu dem Großgrundbesitzer Boas und letztendlich die Heirat der beiden. Und das lese ich auch kurz an, weil das ist nämlich wichtig für uns heute. Wir haben diese Ruth auch in dem Stammbaum von Jesus. Also Ruth wird von Boas geheiratet. Und sie bekommt einen Sohn und am Ende steht, das ist die Geschlechterfolge nach Peretz. Peretz zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boos, Boos zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Das sind wahrscheinlich so Bibelstellen, die nicht so ihre Lieblingsbibelstellen sind, weil die Namen sagen einem eigentlich nichts, aber das ist immer wichtig, auch da diese Namen zu haben, um einfach zu sagen, die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Also Ruth ist die Urgroßmutter eigentlich vom König David, wenn man das jetzt mal so lapidar sagt. Wir finden sie dann auch in den Stammbäumen von Jesus wieder, bei Lukas und Matthäus. Da werden also auch einige Frauen erwähnt und unter anderem auch unsere liebe Ruth. Also die nächste Geschichte, die dann in Bethlehem ist, das ist dann mit dem König David, als er eben zum König gesalbt wird. Auch da eben eine kurze Erinnerung an die Geschichte. Also am Anfang wurde das Volk Israel von Richtern geführt, die aus allen Stämmen kommen konnten. Und der letzte große Richter und zugleich Prophet war der Prophet Samuel. Er hatte den Plan, dass seine Söhne die Nachfolge übernehmen sollten, aber das Volk wollte unbedingt einen König, so wie alle Völker ringsherum. Widerwillig, aber von Gott ermutigt, salbt er den ersten König Israels, Saul, den Sohn des Kisch. Dieser wird nach einiger Zeit wegen einem Ungehorsam verworfen, bleibt aber König bis zu seinem Tod. Sozusagen ein König ohne Salbung und geistliche Vollmacht. Da wird Samuel angewiesen, nach Bethlehem zu gehen und dort einen der Söhne Isais zu salben. Und das ist jetzt die nächste Geschichte. Sie sehen also, es geht immer so weiter bis zum nächsten Punkt, wo es dann wieder interessant wird. Also hier sind wir dann im ersten Buch Samuel, Kapitel 16. Und das lese ich auch mal eben kurz an. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn doch verworfen, er soll nicht mehr als König über Israel herrschen. Fülle dein Horn mit Öl. Mach dich auf dem Weg, ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Was passiert dann? Unser lieber Samuel, der geht dann nach Bethlehem. Die Leute sind sehr aufgeregt, dass der kommt. Und dann sagt er zu Isai, ich muss hier mit dir zusammen essen und zeig mir mal deine Söhne. Und dann kommt der Älteste, toller Mann, und dann sagt Isai, der sagt er zu sich, also das ist sicherlich der König Israels, der Neue. Der heißt Eliab, und da sagt Gott zu ihm, nein, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was Gott, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Ja, und dann lässt der liebe Samuel alle Söhne Isais vor ihm antanzen, und dann keiner von denen, die präsentiert werden, ist es dann. Also ganz seltsam. Und dann fragt er am Ende, hast du noch einen Sohn? Und dann natürlich, das ist der allerletzte, der kleinste, den haben sie glatt vergessen, weil er eben nicht wichtig ist, keine Chance in der Erbfolge und so weiter. Der ist bei den Schafen, also ein Hirte, also ganz, den muss man dann erstmal holen. Und dann kommt er, und dann steht hier, David war blond, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Interessant, wir haben doch gerade gehört, dass Gott nicht auf das Äußere sieht, aber David sah wohl auch gut aus. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, das ist er. Und Samuel nahm das Horn, das Öl, salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und von diesem Tag war der Geist des Herrn über David. Ja, das heißt allerdings nicht, dass er sofort König wird, aber das dauert noch ein bisschen Zeit. Also mit David sind wir nun da angekommen, wo uns die Bibel hinführen will. David, der geliebte, erfolgreiche König Israels, ein strammer Krieger, aber auch der grobe Fehler macht und durch seine Demut und durch sein Bekennen Vergebung erwirkt, trotz Mord und Ehebruch. Er ist auch der Sänger des Herrn, dem wir nach der Tradition die Psalmen verdanken. Eben der König, der seine Macht wie ein guter Hirte ausübt. Deshalb ist eine weitere Bibelstelle wichtig aus dem Buch der Chroniken. Die werde ich auch mal eben kurz anlesen. Und zwar sind wir im ersten Buch der Chronik ab dem Vers Kapitel 17, ab dem Vers 10. Und das ist der Text, den wir heute in der Messe hatten, in dem Falle, wo Sie die Messtexte heute gelesen haben, von der Tagesmesse. Und zwar, David will Gott ein Haus bauen, also den Tempel, und dann sagt der Prophet Nathan zu ihm letztendlich, nein, nicht du wirst es tun, sondern dein Sohn, aber der Herr wird dir ein Haus bauen, wenn deine Tage erfüllt sind, und du zu deinen Vätern gehst, dann werde ich einen von deinen Nachkommen, einen von deinen Söhnen als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für mich ein Haus bauen und ich werde seinen Thron ewigen Bestand verleihen. Also David bekommt eine Verheißung, die weit über seine Kompetenzen und sein Leben herausgeht. Und wirklich, hier haben wir die Verheißung des Messias-König. Das ist also sehr, sehr wichtig. Ja. Und was ist die Haltung von David? Er geht zu Gott, dankt dafür und sagt, wer bin ich, dass du mir so eine Verheißung gibst? Ja? Also, deshalb ist es auch wichtig, dass Jesus der Nachkomme Davids ist. Also das ist hier diese Brücke, die wir bauen zum Neuen Testament, Jesus, Sohn Davids. Im Stammbaum Jesu, im Matthäus-Evangelium, steht am Ende, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Und von ihr wurde Jesus geboren, der Messias. Als dann allerdings der Engel Gabriel zu Josef kommt und im Traum zu ihm sagt, da sagt er, Josef, er sagt nicht zu ihm, Josef, Sohn Jakobs, sondern Josef, Sohn Davids. Dies, um ihn direkt in seine Berufung als Nachkomme Davids hineinzunehmen und ihm klarzumachen, dass er derjenige sein wird, der die Vaterrolle Jesu gegenüber übernehmen wird, und ihm auch den Namen gibt. Im Lukas-Evangelium haben wir davon ein Echo. Beim öffentlichen Auftreten Jesu kommt er ja nach Nazareth. Und nach seiner Predigt dort sagen die Leute, ist das nicht der Sohn Josefs? Also Josef hat ganz vollkommen seine Aufgabe erfüllt und durch ihn ist Jesus Sohn Davids. Und auch der blinde Bartimäus ruft ja dann in Jericho nicht, Jesus von Nazareth hab Erbarm mit mir, sondern Jesus Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Also es ist sehr wichtig, hier diese Brücke zu stellen, weil wir haben diese Verheißung an den König David mit diesem Haus, sein Haus wird auf ewig Bestand haben bis zum Messiaskönig. Dann haben wir noch einen anderen Text, der auch wichtig ist. Das ist der Prophet Micha. Dort wird nochmal ausdrücklich Bethlehem erwähnt. Auch da lese ich den Text eben kurz an. Das ist im Kapitel 5 von Micha 1 bis 4. Aber du, Bethlehem Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein. In der Kraft des Herrn, im hohen Namen Gottes, sie werden in Sicherheit leben, denn nun reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Dieser Prophet Micha hat ungefähr 800 Jahre vor Christi Geburt diese Prophezeiung ausgesprochen. Der König David hat ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Das zeigt uns, dass Gott treu ist, aber eben seine Zeiten anders sind als unsere. Wer von uns hat denn schon 800 oder 1000 Jahre Zeit, auf sowas zu warten? Aber in der treuen Überlieferung und in der Erwartung macht Gott sich auf den Weg zu den Menschen. Nun zurück nach Bethlehem. Diejenigen, die schon vor Corona die Gelegenheit hatten, dorthin zu kommen, haben eine Idee vom heutigen Bethlehem. Alle anderen müssen noch warten, bis das Pilgern wieder möglich ist. Das heutige Bethlehem ist eine Kleinstadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern in der palästinensischen Autonomiebehörde, ungefähr 7 Kilometer von Jerusalem entfernt. Es gibt einen schönen Altstadtkern, der vor 20 Jahren zum Jubiläum des Jahres 2000 renoviert wurde. Und dann gibt es noch diese beiden Orte dann dabei, das Hirtenfeld, Beit Zahur und Beit Jala. Das ist eigentlich diese große christliche Enklave in einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft. Allerdings ist die Abwanderung der Christen auch recht hoch in den letzten Jahren. Die Stadt ist sehr geprägt durch verschiedene Kirchen, Klöster und Institutionen wie Schulen, eine katholische Universität. Und an den christlichen Häusern sieht man entweder Kreuze, eine Marienstatue oder vor allem auch den heiligen Georg. Wenn wir auf Spurensuche gehen, gibt es einige Orte, die uns in das Weihnachtsgeschehen mit hineinnehmen. Im Hirtenfeld Reste eines byzantinischen Klosters und natürliche Grotten, die als Kapellen umfunktioniert wurden. In Bethlehem selber die altehrwürdige Geburtskirche, die über der Geburtsgrotte errichtet wurde, und die sogenannte Milchgrotte in einer Seitenstraße. Wenn wir die verschiedenen Evangelienberichte aus Lukas und Matthäus zusammenlegen, bekommen wir ein vollständiges Bild der Situation. Bei beiden ist der historische Rahmen gegeben. Zur Zeit des König Herodes, um eben zu sagen, Christus ist in eine ganz spezifische Zeitepoche hineingeboren. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um zwei unterschiedliche Berichte handelt. Bei Matthäus ist die Hauptperson der heilige Josef, der im Traum mehrmals lebenswichtige Weisung bekommt und sie unverzüglich umsetzt. Dann werden die Sterndeuter besonders hervorgehoben, nachdem er fast lapidar in einem Nebensatz sagte, als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Orient. Danach folgt die überstürzte Flucht nach Ägypten und die Rückkehr nach Nazareth. Im Lukas-Evangelium wird der historische Rahmen zweimal ausdrücklich erwähnt. Erst bei der Verheißung der Geburt des Johannes des Täufers und dann bei der Geburt Jesu. Hier ist allerdings die Hauptperson dann Maria, zuerst in Nazareth und dann bei der Geburt in Bethlehem. Auch die Tatsache, dass Jesus eben nicht in Nazareth geboren wurde, wie es eigentlich geplant war von der heiligen Familie, sondern durch den kaiserlichen Erlass der Volkszählung in Bethlehem, ist eine sehr tiefe Lektion, dass es sich um die Erfüllung der alten Verheißungen handelt, bis auf den geografischen Ort, also sehr präzise. Lukas berichtet mehr Details. Die Krippe, da in der Herberge kein Platz war, die Windeln, dann das Hirtenfeld und die Engel und die Hirten, die Anbetung der Hirten und das Zeugnis der Hirten. Danach haben wir die Beschneidung und die Darstellung des Herrn im Tempel von Jerusalem und die Rückkehr nach Galiläa. Wenn wir jetzt also die verschiedenen Informationen der beiden Evangelien chronologisch zusammenbringen, dann ergibt sich Folgendes. Die Verkündigung durch den Engel Gabriel an Maria in Nazareth, Josefs erster Traum, Maria zu sich zu nehmen und die Verlobung wirksam zu machen, damit das Kind legitimiert wird. Dann der Besuch Mariens bei Elisabeth im Bergland von Judäa, genauer gesagt in Enkarim bei Jerusalem. Danach ihre Rückkehr nach Nazareth und danach nochmal der Weg nach Judäa, nach Bethlehem, wegen der Volkszählung. Christi Geburt in Bethlehem, dann die Verkündigung an die Hirten und die Anbetung durch die Hirten, dann am achten Tag die Beschneidung Christi, die in unserem Festzyklus das Ende der Weihnachtsoktav ist, mit dem Fest Maria, Mutter Gottes, am 1. Januar. Und 40 Tage später dann eben die Darstellung Jesu im Tempel, das heißt der Loskauf des Erstgeborenen durch das Opfer der zwei Tauben und die Reinigung im Ritualbad des Mikwe der Mutter, 40 Tage nach der Geburt eines Kindes. Das sind die jüdischen Vorschriften. Nebenbei gesagt zeigen diese beiden Episoden, dass Christus nicht nur voll und ganz Mensch wurde, sondern auch voll und ganz das jüdische Gesetz erfüllt hat. Durch die Beschneidung wird er Sohn des Bundes und der Loskauf ist dann ein weiteres Erfüllen des Gesetzes. Beides in vollkommenem Sinn. Erst danach, also nach 40 Tagen, würde ich den Besuch der Sterndeuter aus dem Orient ansiedeln. Denn bei Matthäus kommen sie nicht in den Stall, sondern bereits in ein Haus in Bethlehem. Und nach dem Weggang der Sterndeuter geht es sehr schnell. Die Flucht nach Ägypten, Kindermord in Bethlehem und der ganzen Umgebung und dann erst die Rückkehr aus Ägypten und die Rückkehr nach Nazareth. Was hier nur wichtig ist, der Stall ist eben nur eine Etappe, wo Christus geboren wurde. Danach scheint der heilige Josef versucht zu haben, einen besseren Wohnort in Bethlehem zu finden. Die Sterndeuter kommen dann eben nicht mehr in die Grotte, sondern bereits zu dem Haus, was wohl auch eher ein Einraumhaus der damaligen Zeit gewesen sein kann. Und die heilige Familie ist mindestens 40 Tage bis maximal 2 Jahre in Bethlehem geblieben. Warum 2 Jahre? Weil Herodes die Kinder bis zum Alter von 2 Jahren töten lässt. Also nicht nur die Neugeborenen. Wir werden gleich nach der Musikbeilage also noch den Ort jetzt auch genauer entdecken und betrachten können.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Heute geht es natürlich um Weihnachten und den Heiligabend. Unser Thema ist Bethlehem, Weihnachten im Heiligen Land. Ich bin Bodo Klose. Unser Referent ist Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Er ist uns live aus Emmaus Nikopolis in Israel zugeschaltet. Und er hat uns schon ein bisschen mitgenommen in diese Geschichte des Ortes Bethlehem, vom Alten Testament her, wie der Ort wichtig ist, eben für den Messias, für diese Erwartung auch des Messias. Und dort ist er auf die Welt gekommen. Dort ist der Anfang unserer Zeitrechnung. Im Jahr 0 ist Jesus Christus auf die Welt gekommen in Bethlehem. Pater Franz, führen Sie uns noch bitte, Sie sind selber Pilgerführer in Israel über so viele Jahre gewesen, führen Sie uns doch nun auch bitte noch mit hinein nach Bethlehem, ganz, ganz direkt, dass wir das noch näher nachspüren können, an die Orte von in Bethlehem selber.
Sehr gerne. Das ist jetzt auch der zweite Teil dann von meinem Vortrag, also die Orte konkret auch zu entdecken, und ich hoffe, dass Sie auch da mit Ihrem inneren Auge dann das verfolgen können und sich dort an diese Orte versetzen können. Das ist nämlich sehr anrührend eigentlich, diese Orte. Also, die Geburtsgrotte, die befand sich vor 2000 Jahren eher am Stadtrand von Bethlehem, wohingegen sie jetzt nun im alten Zentrum der jetzigen Stadt liegt. Warum sage ich Grotte und nicht Stall? Eben weil hier die natürlichen Grotten entweder als Wohnort oder als Stall benutzt wurden. Während der beiden jüdischen Aufstände gegen die Römer 70 und 135 nach Christus wurde Bethlehem auch in Mitleidenschaft gezogen und verwüstet. Besonders in der hadrianischen Verfolgung, also die zweite, die dann folgte, wurde versucht, jegliche jüdisch-christliche Spur zu verwischen. Man machte da auch noch keinen großen Unterschied zwischen Juden und Christen und somit wurde zum Beispiel über dem Grab Christi in Jerusalem ein großer Tempel gebaut und den Berichten zufolge in Bethlehem über dem Bezirk der Geburtsgrotte ebenfalls ein heidnisches Areal zu Ehren des Gottes Adonis errichtet. Man muss dann warten, ein paar hundert Jahre, bis durch den Kaiser Konstantin das Christentum im 4. Jahrhundert erlaubt wird im Römischen Reich. Für das Heilige Land ist da die Wallfahrt der Mutter Konstantins wichtig, die heilige Helena. Sie macht sich auf Spurensuche, würde man heute sagen, und dank der tiefen mündlichen Überlieferung der Christen vor Ort veranlasst sie, heidnische Tempel über dem Grab Christi und in Bethlehem zu entfernen und über den nun freigelegten Orten jeweils eine Basilika zu errichten, also eine Kirche. Uns kommt da auch die orientalisch-byzantinische Spiritualität zugute, wo man immer gern genau einen Ort lokalisieren möchte, durch eine Kirche, durch eine Kapelle, durch einen Felsen, durch eine Grotte und so weiter. In Bethlehem wird die Basilika noch vor 335 nach Christi eingeweiht. Es gibt einige Veränderungen und Ausbesserungen im fünften Jahrhundert, aber von da an bleibt die Kirche in ihrer Struktur bestehen und übersteht die Persereinfälle im Jahr 613, die erste islamische Periode danach und vor allem auch die Zerstörung nach der Kreuzfahrerzeit im 12. und 13. Jahrhundert. Sie ist somit eine der ältesten erhaltenen Kirchen im Heiligen Land. Die Perser haben sie verschont, weil wohl an der damaligen Fassade ein Mosaik angebracht war, auf dem die Huldigung durch die Sterndeuter abgebildet war. In der Bilddarstellung wurden die Sterndeuter oft als Perser dargestellt, also mit so viereckigen Bärten und so Schlumpfmützen. Insofern wurde die Kirche nicht zerstört. Und auch in der islamischen Zeit hatte man Respekt vor dem Geburtsort des Propheten Jesu und dessen Mutter. Und auch da wurde die Kirche eben nicht zerstört oder auch nicht als Moschee umgewandelt. Aber ich nehme an, dass das auch viel Geld gekostet hat, viel Bakschisch. Heute hat man zwei nebeneinander liegende Kirchen, die altehrwürdige Basilika, die von der orthodoxen Kirche verwaltet wird, und die Katharinenkirche, die von den Franziskanern betreut wird, also katholisch ist. Das gesamte Grottensystem ist überbaut, die eigentliche Geburtsgrotte nochmal unterteilt und von beiden Kirchen aus zugänglich in der Theorie. Allerdings ist die kleine Verbindungstür zwischen dem orthodoxen Teil der Grotte und dem katholischen Teil nur zu Weihnachten oder zu Prozessionen geöffnet. Wenn wir nun draußen vor dem Kirchenkomplex stehen, also auf dem Vorplatz, da haben wir eine sehr schlichte und uneinheitliche Fassade und ein winziges Türchen, durch welches man in die große Basilika gelangt. Das eigentliche Eingangsportal wurde mehrmals verkleinert, um zu unterbinden, dass muslimische Reiter mit Pferden oder Kamelen in die Kirche kommen konnten. Man gibt aber der kleinen Tür auch eine geistliche Bedeutung, nämlich man nähert sich diesem so großen Geheimnis der Menschwerdung nur in Demut, indem man sich klein macht und anbetet. Wenn man also dann die Basilika betritt, so haben wir eine ganz neu renovierte Kirche. Die Renovierungsarbeiten begannen zwar 2013 mit der notwendigen Dachreparatur und wurden vor kurzem abgeschlossen. Wir haben eine fünfschiffige Basilika, wunderschöne Marmorsäulen, die bemalt sind mit heiligen Bildern und Resten von fantastischen Mosaiken. Diese, wie auch die Bemalung der Säulen, stammen zum großen Teil aus der Kreuzfahrerzeit, sind aber in byzantinischem Stil gehalten. Der eigentliche Mosaikfußboden wurde durch große Steinplatten abgedeckt, ist aber an einigen Stellen sichtbar. Unter dem Chorraum befindet sich dann die Geburtsgrotte. Um den Pilgerfluss und die Verehrung der Grotte zu erleichtern, wurden extra ein Ein- und Ausgang geschaffen, die uns in die Grotte hinein bzw. wieder herausführen. Zuerst verehrt man den eigentlichen Geburtsort, der durch einen silbernen Stern angedeutet wird. Danach kann man in einen etwas tiefer gelegenen Teil gehen, wo die eigentliche Krippe ist. Sie wissen wahrscheinlich, dass alles, was nicht nied- und nagelfest war, von den Kreuzfahrern in Sicherheit gebracht wurde und nun in Rom in der Kirche Santa Maria Maggiore zu verehren ist. Hier vor Ort blieb der Felsen bzw. die in Stein gehauene Krippe. Man muss heute natürlich seine Fantasie spielen lassen, denn die Grotte ist nicht im Zustand wie vor 2000 Jahren. Genauso wie es im Heiligen Land mittlerweile auch Strom und Autobahnen gibt. Aber wenn man sich auf den Ort einlässt, kann man ihn gut mit den Evangelien verbinden und das innere Auge kann sich sättigen. Leider waren in den letzten Jahren oft einfach zu viele Menschen dort und es herrschte keine gute Gebetatmosphäre. Zudem beten die Leute scheinbar weniger und sind nur auf das Selfie in der Grotte fixiert. Da dieser Teil der Grotte eben von der orthodoxen Kirche verwaltet wird, ist auch das Dekor demzufolge üppig und kostbar ausgestaltet. Wenn man im franziskanischen Teil der Grotten auf der anderen Seite der Mauer ist, so finden wir in gut restaurierten Zustand mehr einfachen Felsen und Schlichtheit. Dort gibt es einige Kapellen und Altäre mit verschiedenen Themen. So Stationen kann man da machen. Der größte Teil der Grotte ist dem heiligen Josef geweiht. Dann gibt es eine kleine Kapelle zu Ehren der unschuldigen Kinder und noch die Hieronymuskapelle, da dieser Kirchenvater dort gelebt hat und die Bibel in ein einheitliches Latein übersetzt hat, die Vulgata. Wenn man an diesem Ort betet, so lade ich immer ein, unseren Moment der Geburt, unsere Ursprünge mit zu Jesus in die Krippe zu legen, um durch sein Leben neu zum Leben zu kommen und vor allem sich zu versöhnen mit diesem Moment unserer Existenz, der für uns ja meistens im Dunkel liegt und wir keine direkten Erinnerungen haben und auch wenige Erzählungen meistenteils haben, also dieser Moment unserer eigenen Geburt. Im Lukas-Evangelium wechselt die Geschichte nun den Ort. Nach der Geburt Christi gehen wir auf die Felder um Bethlehem herum. Heute haben wir dort den Ort Bethsaur, das Hirtenfeld. Er liegt etwas westlich von Bethlehem und wenn man weitergehen würde, kommt man in die judäische Wüste und bis hin zum Toten Meer. Die Franziskaner haben dort einen Ort bewahrt, der einen großen Garten mit natürlichen Grotten ist und einer kleinen Kapelle. Dort ist es etwas leichter, sich die Zähne vorzustellen, denn man ist in der Natur in einem Garten. Und da lese ich jetzt auch mal eben kurz diese Stelle an, aus der Weihnachtsgeschichte, Kapitel 2 bei Lukas, vom Vers 8 an. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten die Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Die Tatsache, dass zuerst den Hirten die frohe Botschaft verkündet wurde, ist für mich auch ein roter Faden. Denn Jesus, Nachkomme von König David, ist der gute Hirt. Aber David war eben auch Hirte, bevor er zum König gesalbt wurde. Zudem sind die Hirten Juden. Somit findet die erste Offenbarung ans jüdische Volk selber statt. Sie machen die außergewöhnliche Erfahrung des Himmels mit der Herrlichkeit Gottes und den Engeln und der himmlischen Liturgie, dem Gloria. Alles eigentlich Elemente, die eigentlich in den Tempel von Jerusalem gehören und nun hier mitten in der Nacht auf freiem Feld stattfinden. Die Hirten machen sich dann auf und denken, und ich denke, dass sie auch eine weitere, das ist, Entschuldigung, die Hirten machen sich dann auf und ich denke, dass dies auch eine weitere Gnade von Weihnachten ist, sich aufzumachen, nach Bethlehem zu gehen und zu schauen. Sie kommen, beten an und sind in großer Freude. Dies ist dann die dritte Weihnachtsgnade, die große Freude, die mehrmals erwähnt wird, Freude Gottes und Freude der Menschheit. Wir gehen nun zurück nach Bethlehem in die Milchgrotte, die sich in einer Seitenstraße nahe der Basilika befindet. Schon wieder eine Grotte, könnten Sie sagen, aber wie bereits gesagt, wurden die natürlichen Grotten auch manchmal als Wohnorte benutzt. Dieser Ort wird wiederum von Franziskanern betreut und wurde vor kurzem auch renoviert. Zudem wurde eine neue Kirche dazu gebaut und ein Ort der ständigen Anbetung. Das Zentrum ist allerdings die Grotte, die seit langer Zeit in eine Kirche umgewandelt wurde. Der Ursprung ist ein Kloster der heiligen Paula, eine der Begleiterinnen des heiligen Hieronymus, die dort ein Kloster gestiftet hatte. Warum Milchgrotte? Nun, das Thema ist sehr pragmatisch. Es gibt dort eine Ikone und eine Statue Mariens, die, wo man drauf sieht, die das Jesuskind stillt. Das gehört zu dem Mysterium oder sogar zum Skandal der Menschwerdung. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in einer ganz oder fast normalen Familie zur Welt, wird in Windeln gewickelt und mit all dem, was das bedeutet. Und er wird gestillt, wie ein ganz normales Baby. Hier kann man dann gut verweilen und auch den Besuch der Sterndeuter im Matthäusevangelium lesen. Das tun wir auch mal eben. Wir gehen in das Matthäusevangelium Kapitel 2. Da steht, als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem geboren wurde, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Ja, sie vertun sich um ein paar Kilometer, aber das mag wohl sein, wenn man einem Stern folgt. Und dann hinterher kommen sie letztendlich auch nach Bethlehem, weil durch die Prophezeiung wird ihnen gesagt, geht nach Bethlehem, Bethlehem Ephrata. Also, sie machten sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt und sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder, huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor, brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Ja, das ist auch sehr wichtig. Diese drei Geschenke sind ja symbolisch. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold für den König, Weihrauch für den Gott und Myrrhe für die Grablegung später. Und dieser andere Weg, den sie heimgehen, das heißt auch, sie bekehren sich. Das sind ja Heiden. Ne? Also, sie kommen. Im Gegensatz zu den Hirten sind die Sterndeuter ja eben keine Juden, sondern eher Perser, also Heiden. Auch sie haben sich auf den Weg gemacht und genau wie die Hirten in der Nacht, denn Sterne leuchten nur in der Dunkelheit. Es gibt hier noch eine kleine Brücke zu schlagen, zurück ins Alte Testament, und zwar in das Buch Numeri. Das ist die Episode, wo der Zauberer Bileam das Volk Israel verfluchen soll, aber aus seinem Mund kommt nur Segen. Und am Ende hat er eine Vision. Da sind wir, Augenblick, im Buch Numeri, im Kapitel 24, 16. Da steht, Spruch dessen, der Gottes Worte hört, der die Gedanken des Höchsten kennt und so weiter. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Also das ist diese Verheißung mit dem Stern. Also sehen Sie, dass wirklich alles auch irgendwo zusammenhängt in der Bibel. Ne? Also kommen in der Dunkelheit der Nacht einerseits die Hirten als Vertreter des jüdischen Volkes und die Sterndeuter als Vertreter der Heidenvölker zur Krippe, um zu staunen und anzubeten. Wir haben da bereits meines Erachtens eine Andeutung, was dann später durch die Mission der Apostel geschehen wird. Diese neue Einheit der Menschheitsfamilie in Jesus Christus, das auserwählte Volk und die anderen, die alle zu einem neuen, auserwählten, einheitlichen Volk werden in Christus. Die Milchgrotte ist auch ein Ort, an dem es viele Gebetserhörungen gibt. Die einheimische Bevölkerung kommt hierhin, um Kindersegen zu bitten, so wie bei dem Rachelgrab, das die jüdische Bevölkerung macht. In den letzten Jahren gab es hier sehr viele Gebetserhörungen von Kindersegen bei Familien, wo es wirklich nicht möglich war, bzw. die Schwierigkeiten hatten, Kinder zu bekommen. Zudem auch Heilungen von schweren Krankheiten wie Krebs. Dies ist dann eine weitere Weihnachtsgnade, Fürbitte zu halten zu können an der Krippe und bei der Heiligen Familie in all den Anliegen, die wir so haben und die wir angetragen bekommen haben, zu beten. Ich lade Sie nun ein, an diesen Orten zu verweilen und zu erspüren im Gebet, was dieses Jahr für Sie die Weihnachtsgnade ist. Wie möchten wir heute Abend zur Krippe kommen und vor allem endlich diese tiefsitzende Angst vor Gott zu verlieren, der sich so klein und verwundbar gemacht hat im Jesuskind. Zum Abschluss möchte ich noch den wunderbaren Text aus dem Johannesevangelium lesen, der uns auf eine ganz tiefe Weise mit hineinnimmt in das Weihnachtsgeschehen. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtsnacht und eine tiefe, freuderfüllte Weihnachtszeit. Shalom aus Israel. Mal eben kurz noch das Johannesevangelium, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott, alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Mit ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und voll Wahrheit.
Ganz herzlichen Dank, Pater Franz von Sales, für Ihren Vortrag zum Thema Bethlehem, Weihnachten im Heiligen Land. Ganz herzlichen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit in unserer Sendung und wir wollen gerne noch vielleicht dem einen oder anderen Hörer die Möglichkeit geben, auch noch ein bisschen uns mit an Bethlehem, an seinen Gefühlen für Bethlehem teilhaben zu lassen. Was verbinden Sie mit diesem wichtigen Ort, mit Bethlehem im Heiligen Land? Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich wiederhole, 517, also 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bethlehem, Weihnachten im Heiligen Land, das ist unser heutiges Thema hier in der Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose, unser Referent ist Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel, in dem Ort Emmaus Nikopolis. Und gerne kommen wir auch mit Ihnen noch kurz ins Gespräch, was bedeutet Ihnen Bethlehem oder was ist Ihnen jetzt durch den Vortrag von Pater Franz, bei dem er uns an diese Orte in Bethlehem mitgenommen hat, was ist Ihnen da wichtig geworden? Ich begrüße aus Germering Frau von Habsburg, hallo.
Und die ist sowas von platt, dass ich sage, das ist mein größtes Weihnachtsgeschenk, dass ich da noch hin darf zu euch und diese Freude teilen darf, dass Sie jetzt Bethlehem in unser Haus gebracht haben, lieber Pater Franz, der Sie Ihren Namen zu vollem Recht tragen. Das ist genial, dieser Name Franz von Sales. Und bestimmt haben Sie auch diese Weisheit. Darf ich einfach sagen, ich bin so eng mit Israel verbunden, dass ich als Stewardess damals sogar, immer wenn wir dort waren in Tel Aviv, nicht dahin nach Tel Aviv gegangen bin, sondern ich wollte nach Jerusalem, bin mit meiner Montur, wie ich war, mit dem Koffer rauf auf den Berg Zion in der Nacht. Und die eine Anekdote sage ich jetzt noch. Und dann fahrt mir da als Einzige, ich war echt allein auf der Straße, ein Münchner Auto entgegen. Und darin saß dann auch noch Paul Wadde, der wirklich der Israel-Kenner schlechthin ist. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und kann jetzt nur sagen, durch ihren Vortrag habe ich dieses Bethlehem vor mir, wie wir da in dieser Hirten, in diesem Hirtenfeld heute Nacht geistig mitgetragen werden, da auf dieser großen Schriftrolle, die die Franziskaner heute Nacht dann noch reintragen werden in die Geburtsecke. Also ganz großes Vergelt's Gott für alles. Ich liebe euch, ich danke euch, ich segne dieses Land, ich segne Radio Horeb und möge das kostbare Blut Jesu durch das Jesu-Kindlein jetzt noch mehr in die Freude alle führen und in den Frieden, den es so braucht.
Frau von Habsburg, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Germering. Danke, dass Sie uns auch haben an Ihrem Herz teilhaben lassen. Pater Franz, das ist ja schön, wenn wir Bethlehem, ja, ich habe diese Woche das Licht von Bethlehem quasi bekommen über die Pfadfinder. Das war auch ein schönes Ding, aber das war halt in Deutschland. Sie sind jetzt direkt, also Sie sind im Heiligen Land, können heute Abend leider nicht in Bethlehem selber sein, wegen Corona. Aber danke, dass Sie uns eben diesen wichtigen, wunderbaren Ort so näher gebracht haben. Und ja, wer es noch nicht geschafft hat, mal nach Israel zu kommen, man sagt auch, das ist das fünfte Evangelium, wenn man im Heiligen Land direkt die Orte nachspürt, auch gut angeleitet von Pilgerführern. Das ist natürlich auch eine wichtige, gute Sache, dass man dann dort auch die Orte nochmal persönlich kennenlernt. Eben, Sie haben uns heute angeleitet, Pater Franz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich darf Sie gleich noch bitten, zum Abschluss der Sendung ein Segensgebet, ein Segen zu spenden. Und möchte Sie darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, Sie wissen, unsere Sendungen werden aufgezeichnet. Sie können sie im Internet nachhören auf horeb.org in der Mediathek. Spiritualität ist die Rubrik, die Sie heute gehört haben. Oder Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08238 921 120. Halt dann wieder, wenn die Büros offen sind. Jetzt gerade ist natürlich, wird erstmal gefeiert, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und ja, danke, dass Sie so übers Jahr einfach mit uns dabei sind und uns unterstützen, jetzt auch immer wieder durch Ihre Anrufe, die auch solche Sendungen natürlich ganz herrlich bereichern. Vielen Dank. Pater Franz, darf ich Sie bitten, zum Abschluss der Sendung uns nochmal auch mit einem Segensgebet mit nach Bethlehem oder mit in die Weihnacht hineinzunehmen?
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und der Herr segne uns an diesem Tag, ganz besonders an diesem Weihnachtstag. Er lasse uns ganz tief hineinkommen in all diese Weihnachtsgnaden der Freude, des Friedens.
Dass dieser Frieden, dass wir den erleben dürfen, dem schließe ich mich, Pater Franz von Sales, gerne an. Ich glaube, wir sind wieder unterbrochen worden mit Israel. Vielleicht nehmen Sie das als, es wird nicht alles rund laufen an Weihnachten und trotzdem soll es ein Friedensfest sein. Wenn Sie einen Moment haben, an dem es vielleicht mal unterbricht oder wo irgendwie Stress aufkommt, kein Problem. Behalten Sie den Frieden Gottes, denken Sie an Bethlehem, an dieses Geschenk von Bethlehem und es wird Ihnen ein lichtvolles, ein schönes Weihnachten bereiten. Tragen Sie diesen Frieden des Weihnachtslichtes von Bethlehem gerne in Ihre Familie, in Ihre Kirche und frohe Weihnachten wünschen wir hier aus der Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Bleiben Sie zuversichtlich und hoffnungsvoll.